schönen guten Morgen, sage ich mal. Wir sind noch am Vormittag und wollen uns das Thema Politik und Medien in den nächsten 90 Minuten mal aus einer Perspektive anschauen, die vielleicht hin und wieder im politischen Berlin und auch, ja, auch in den Medienhäusern ein bisschen untergeht, nämlich die Frage, ja, wie erreichen eigentlich Medienangebote noch Politikinteressierte oder eben auch nicht Politikinteressierte junge Menschen. Man könnte fast sagen, eine eigene Spezies, weil wenn man die Mediennutzung sich anschaut, dann gibt es natürlich große Unterschiede und die Leitmedien, die vielleicht die älteren Semester unter uns nutzen, sind schon lange nicht mehr zwingend die Leitmedien der Jungen. Wie kann man die jungen Menschen erreichen mit Politik und Information? Wie muss man sie verpacken? Vielleicht nicht ganz so sperrig, vielleicht muss sie leichter zugänglich sein. Interessanterweise diskutieren wir dazu einen sehr knackigen Titel, nämlich Neue Formate der Politikvermittlung, politische Inhalte in Unterhaltungsmedien und Jugendprogrammen. Das ist dann zum Beispiel schon so eine sehr besonders knackige Formulierung. Wir werden nachher dazu diskutieren, wir führen aber in das Thema ein mit zwei Impulsreferaten und da würde ich zuerst einmal die Bühne überlassen der Kollegin Silke Borgstedt, Direktorin Sozialforschung am Sinus-Institut. Die Bühne gehört Ihnen.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das heißt also, das ist auch ein Thema, was offenbar ja, wichtig ist oder manchmal auch ein bisschen an die Seite gerückt erscheint. Ich möchte Ihnen zunächst als Einstieg die Jugendlichen überhaupt mal ein bisschen vorstellen, zumindest einige von Ihnen und was Sie so denken, fühlen und meinen. Ich habe mein Referat betitelt mit, jetzt klicke ich mich erstmal hier durchs Programm, da ist es schon, Jugendliche und Politik, wie hängt das zusammen? Oder auch die Frage gestellt, hat das überhaupt etwas miteinander zu tun? Ich möchte Ihnen dazu zunächst einen Einblick geben, so ganz praktischen Einblick in den Alltag unserer Sozialforschung. Das heißt, wir sprechen ja eigentlich den ganzen Tag mit Menschen, mit sehr unterschiedlichen Menschen zu auch ganz verschiedenen Themen. Manche Themen sind so beliebter, manche sind weniger beliebt. Wir sprechen sehr viel mit Jugendlichen, auch sehr viel über das, was sie selbst bewegt. Und wir sehen also, das ist eine wahnsinnige Palette an Themen. Jetzt gibt es natürlich auch mal Themen, die gesetzt werden, zum Beispiel das Thema Politik. Und ich habe Ihnen mal so einen typischen Gesprächsverlauf aufgemalt, wie ein Gespräch mit Jugendlichen über Politik verläuft. Sie sehen so auf der vertikalen Achse die Aufmerksamkeit des Befragten. Und auf der horizontalen die Gesprächsdauer, das heißt am Anfang links sind sie bei Minute Null und das geht dann so weiter. Das heißt, Jugendliche sind erstmal manchmal auch überrascht, wenn wir mit ihnen sprechen wollen über das, was sie bewegt oder auch gezielt über Politik oder Soziales. Deswegen geht die Aufmerksamkeit erst so langsam hoch. Also viele Jugendliche, gerade auch diejenigen, die wir häufig so als bildungsfern bezeichnen, sind erstmal überrascht, dass ihre Meinung überhaupt interessant ist zu irgendwelchen Themen, sind auch erstmal etwas skeptisch. Dann geht die Kurve ziemlich hoch, weil sie merken, es geht um sie selbst, es geht um das, was sie bewegt. Und dann kommt plötzlich der Punkt, wo wir in unserem Gespräch sagen, so, was fällt dir zum Thema Politik ein? Das ist meist so der Punkt, wo die Stimmung erstmal auf den Nullpunkt geht, weil man das Gefühl hat, dazu kann ich gar nichts sagen. Also das heißt, Politik ist häufig ein recht inhaltsleerer Begriff, das stellen wir fest, ein Begriff, der erstmal irgendwie etwas sprachlos macht und es scheint ein so eigenes System zu sein, in das man keinen Einblick hat und keinerlei Bezugspunkte findet, zumindest wenn man den Begriff hört, Politik. Wir haben uns natürlich gedacht, so kann es ja auch nicht gehen, wir müssen ja auch irgendwie an die Themen ran. Wie kann ich denn Politik vielleicht auch ein bisschen anders abfragen? Wir haben 2010 zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung in einem Projekt, das da hieß Unsichtbares Politikprogramm, zum Beispiel angefangen, ein Bilderset zu entwickeln. Das heißt also, politische Themen versinnbildlichen anhand von Bildern. Und das heißt, die Jugendlichen haben dann ein riesiges Set von Bildern bekommen mit ganz unterschiedlichen Themen und Inhalten und wir haben sie zum einen natürlich gefragt, was interessiert dich, was spricht dich an, was hat mit dir zu tun und zum anderen natürlich auch, was ist für dich eigentlich Politik? Und ich zeige Ihnen zunächst mal, was für Jugendliche Politik ist. Das sind die Bilder, die Jugendliche ausgesucht haben. Das können Sie ja mal kurz auf sich wirken lassen, was hier so zu sehen ist, und Sie werden schnell feststellen, vor allen Dingen im Vergleich zu dem, was ich Ihnen danach zeige, Politik ist irgendwie etwas Abstraktes, vor allen Dingen etwas Symbolhaftes. Wir sehen vor allen Dingen Insignien von politischer Inszenierung. Also das heißt, man verbindet offenbar zunächst mit Politik den Politikbetrieb. Wir sehen Rednerpulte, Plenarsitzungen, wir sehen sehr viele Fahnen, die da ausgewählt werden. Das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. Wir sehen zum Beispiel Nachrichten, die Tagesschau. Und das heißt, die Jugendlichen teilen uns mit, das ist irgendetwas, was auf einem fremden Planeten in einer fremden Sprache stattfindet. Das sind alles auch Dinge, wo sie sagen, es geht um Menschen in Anzügen, die in Limousinen vorfahren. Es geht um lange Debatten im Plenarsaal und es geht um die entsprechenden Vermittlungsformen, die Tagesschau. Nicht also zum Beispiel. Nicht also ist es so, dass sie es sofort mit Themen verbinden. Das heißt also, die Themen selbst gehen zunächst mal unter, und wenn man dann das mal als Definition fasst, dann ist Politik zunächst mal das, was Politiker in bestimmten Nachrichtenformaten sagen. Das ist Politik. Und das heißt, dann ist erstmal alles andere, was da gesagt wird, schon völlig nebensächlich. Wenn wir mal angucken, was Jugendliche jetzt tatsächlich interessiert, sehen wir das hier. Das sind auch Bilder aus so einem Bilderset. Das heißt, was sie bewegt, sind zum Beispiel Themen wie Gewalt, Digitalisierung, aber nicht nur mit, wo kann ich wie umsonst möglichst lange was daddeln oder sonst was, wie kann ich mich gut vernetzen. Es geht auch sehr viel um Sicherheitsthemen in diesem Kontext, das stellen wir fest, das bewegt die Jugendlichen sehr, sehr stark. Auch wo will ich mich selbst auch ein bisschen begrenzen. Das Thema Arbeit, Arbeitslosigkeit, meine Zukunft in der Arbeitswelt, Armut, sich einsetzen für das, was einen selbst bewegt, das ganze Thema Integration, das sind alles Dinge, die die Jugendlichen ausgewählt haben. Und wenn man dann aber fragt, was davon hat denn mit Politik zu tun, dann sagen sie erstmal eigentlich fast nichts, was jetzt ja erstmal überraschend sein mag, aber das liegt eben daran, dass das wirklich so was ganz Formales ist. So nehmen sie das eben entsprechend wahr. Das heißt also, was sie interessiert, muss eben unmittelbar konkret materiell sein. Das sind Dinge, die sie in ihrem eigenen Sozialraum auch erfahren und zu Gesicht bekommen. Ich möchte Ihnen das nochmal, bevor wir in die Lebenswelten exemplarisch kurz eintauchen, auch nochmal an einem aktuellen Thema zeigen. Wir haben im Sommer die neue Sinus-Jugendstudie veröffentlicht. Die kennen vielleicht einige von Ihnen. Das war im Juni. Und da nehmen wir ja auch jedes Mal wieder, wenn wir diese Studie durchführen, neue Themen auf. Wir hatten hier natürlich auch das Thema Flucht und Asyl. Es gibt sozusagen so einen Minimalkonsens unter den Jugendlichen, der da lautet, Jugendliche sind für die Aufnahme von Geflüchteten. Sie sehen das erstmal positiv, solange Deutschland die Kapazitäten dafür hat. Das ist dann eben auch schon die entsprechende Einschränkung. Und da zeigt sich jetzt eben, wie sich das in den Lebenswelten entsprechend ausprägt. Da gibt es natürlich welche, in denen das sehr offen angegangen wird. Es gibt aber auch Lebenswelten, die sagen, das Land ist schon voll, das kann so nicht weitergehen. Und ich möchte Ihnen noch zwei O-Töne dazu zeigen, zu diesem Thema, die eben auch aufzeigen, man kann auch nicht einfach nur sagen, die Bildungsfernen haben die und die Haltung, sondern man muss wirklich auch in die Lebenswelten hineinschauen und sagen, was sind die Werte der einzelnen Gruppen. Deswegen schauen wir eben nicht nur auf die Bildung, sondern gucken auch, welchen Zugang haben die Jugendlichen zum Leben. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht aus der Gruppe der sogenannten materialistischen Hedonisten. Die zeige ich Ihnen gleich auch noch kurz, aber dass Sie mal kurz einen Eindruck bekommen.
Ich bin eigentlich nicht rassistisch, aber ich finde, dass Schwarze und Türken nichts in unserem Land zu suchen haben, weil die haben ein eigenes Land, und wenn die da verschuldet sind oder da nicht klarkommen, dann ist es deren Problem und dann müssen die nicht nach Deutschland kommen und uns das Leben schwer machen.
Das wäre ein Beispiel, bildungsfern, kann aber auch was anderes sein. Da habe ich Ihnen noch mal ein Beispiel aus der prekären Lebenswelt mitgebracht. Warum die prekäre Lebenswelt heißt, kommt auch gleich.
Flüchtlinge können ja auch jetzt überhaupt nichts dafür, dass die aus ihrem Land vertrieben werden. Und ob Deutschland oder egal welch anderes Land, also die wollen ja überhaupt nur Schutz. Ja, also das ist meine Meinung.
Also es gibt eben auch die Auffassung, sich mit diesen Gruppen auch solidarisieren zu müssen, weil man selber Schutz sucht im eigenen Land oder das Gefühl hat, nicht tatsächlich teilhaben zu können an dem, was in der Gesellschaft gerade los ist. Das heißt also, das ist recht vielschichtig und deshalb müssen wir uns eben anschauen, wie leben die Jugendlichen wirklich. Und wir können nicht nur auf Alter, Bildung, Geschlecht schauen, sondern wir müssen anschauen, welche Ziele verfolgen die in ihrem Leben, wo kommen auch diese Orientierung her, die sie haben, kommt das aus dem Elternhaus, kommt das aus der Gruppe der Gleichaltrigen, den Peers. Und wir zeichnen das natürlich als Sozialforscher dann auch in einem entsprechenden Modell auf. Das kennen vielleicht einige von Ihnen, das zeige ich nur ganz kurz. Also wir unterscheiden eben sowohl die Lage, also die soziale Lage, insbesondere hier anhand der Bildung und eben auf der anderen Seite die Orientierung, ob ich mehr auf Sicherheit und Stabilität schaue oder ob ich sage, das Thema Sein und Verändern, mich immer wieder anpassen und auch etwas Neues einlassen können, das gehört heute dazu. Und ich möchte Ihnen einfach im Kontrast mal vorstellen, einmal ganz oben die sozialökologische Welt, mit der fange ich mal an. Das ist sozusagen die Gruppe, die am allerersten noch dieses klassische Politikinteresse hat. Und dann möchte ich Ihnen die materialistischen Hedonisten und Prekären vorstellen. Ich werde nur ganz wenige Worte dazu sagen. Ich lasse Sie einfach selber mal sprechen und habe ein paar Bilder mitgebracht. Und dann sehen Sie sozusagen, wie unterschiedlich die sind und eben auch mit gleicher Bildung durchaus ganz unterschiedlich durch das Leben gehen. Wenn wir also mit den sozialökologischen anfangen, so sieht es da ungefähr aus. Wir haben auch mal zwei typische Vertreter mit dazu gestellt. Das sind also diejenigen Jugendlichen, die vor allen Dingen so eine nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierte Sicht haben, die haben eine durchaus kritische Haltung und sind sehr offen für alle möglichen Lebensentwürfe. Die wollen sich eben auch ein bisschen überraschen lassen. Das ist so innerhalb der Jugendlichen auch die Gruppe, die so ein bisschen die moralische Instanz bildet. Die haben durchaus Einfluss auch auf andere und die machen sie aber auch geltend. Das nervt manchmal andere Jugendliche auch ein bisschen, dass sie da auch so entsprechend Einfluss nehmen. Die können sich durchaus auch etwas längerfristiger binden, also engagieren sich auch und sind eben eher noch klassisch interessiert. Das Problem ist jetzt aber, die sind ja auch kritisch. Das heißt also, wenn es um den Politikbetrieb geht, dann finden Sie hier genau das Gleiche wie bei den anderen Jugendlichen auch. Naja, Nachrichten schaue ich vielleicht etwas weniger und das, was dort passiert, das ist auch eine andere Welt und das interessiert mich eigentlich nicht. Aber sie wollen sich beteiligen, sie wollen mitmachen. Sie wünschen auch ein bisschen mehr Protest, aber das soll sich natürlich alles im Rahmen halten, denn alle Jugendlichen wollen ja eher so ein bisschen auch ankommen. Also das heißt, das ist auch das, was alle so ein bisschen verbindet, so richtig ausbrechen aus dem System. Das finden wir also immer seltener. Aber das sind eben Menschen, die auch so träumen von einem idealen Leben, wollen sich nicht vom großen Geld leiten lassen. Wir zeichnen manchmal auch so diese Wertewelten auf. Alles, was grün markiert ist, das ist das, was bei diesen Jugendlichen besonders wichtig ist. Was rot markiert ist, das ist hier nicht so wichtig. Das heißt, sie sehen im grünen Bereich sowas wie gegen Ungerechtigkeiten und Widerstand leisten, mich so geben, wie ich bin. Authentizität, das ist wahnsinnig wichtig. Etwas machen, was mir entspricht. Anderen auch mal die Meinung sagen, wenn es angebracht ist. Und eben eine Distanzierung von Luxus, Geld, aktuelle Trends und Mode. Also das ist sozusagen das, was diese Gruppe vor allen Dingen ausmacht. Und wir erfassen die Werte auch meist nicht mit solchen Dingen wie Ehrlichkeit und so weiter, sondern versuchen, die ein bisschen für die Jugendlichen zu umschreiben. Hier haben wir auch noch mal so ein Beispiel aus sogenannten Hausaufgabenheften, die wir dann manchmal machen wir auch online häufig. Ich halte gerne Reden und übernehme Verantwortung. Ich bin Klassensprecherin. Ich nutze die deutsche Sprache gerne. Pro und Contra ist so ein bisschen auch mein Lebensprinzip. Das heißt also, das sind sozusagen Jugendliche, die gibt es und die haben vielleicht noch am ehesten so einen Zugang zu dem, wo man vielleicht ansetzen kann. Aber es ist eben ganz wichtig, dass auch diejenigen nicht regelmäßig sich eben immer so tagespolitische Dinge argumentieren.
Ich weiß nicht, ich finde Rasterlocken schön. Ich finde es gut, wie vegetarische Menschen leben und will das vielleicht auch selber mal ausprobieren. Und achte auch auf meine Umwelt. So, wenn jemand einen Becher wegschmeißt, ich so, heb den bitte auf oder gib ihn mir, ich schmeiß den in den Müll. Hm. Ich will auch Blut spenden gehen und dieses Knochenmark will ich auch spenden und ich will mir auch später einen Organspendeausweis holen und sowas. Also so viel für andere Leben und für unsere Welt, damit die erhalten bleibt.
Also wirklich wichtig im Leben ist mir meine Familie, meine Freunde, wie gesagt schon mein Glauben und dass ich frei bin und dass ich jetzt nicht eingesperrt bin, ob das jetzt in der Zelle ist oder mit der Meinungsfreiheit.
schauen wir in eine andere Gruppe, gehen wir zu den materialistischen Hedonisten. Da hatten Sie eben schon einen O-Ton. Das heißt aber nicht, dass das jetzt ein fremdenfeindliches Milieu ist in diesem Sinne. Aber da sagt man auch gerne mal direkt die Meinung und ist auch sehr darauf konzentriert, so in seinem eigenen Leben klarzukommen und eben auch seine materiellen Vorteile entsprechend zu sichern. So sieht es dort ungefähr aus. Die sind sehr freizeitorientiert und haben eben sehr ausgeprägte Markenwünsche. Das wird auch meistens in den Räumen alles ausgestellt. Sie interessieren sich sehr stark für Shoppen, Freizeit. Das fand ich auch ein schönes Bild. Ich interessiere mich für Fitness, Vergnügen und Essen. Und so sieht das dann aus. Und das ist etwas, was so diese Lebenswelt auch zeigt. Die treffen sich gerne eben auch in den Städten an diesen Sammelorten, an so Konsumpalästen auch durchaus. Und die sind eben sehr schwer zu gewinnen für regelmäßige Aktivitäten oder einzelne Themen, an denen sie dann auch hängen bleiben und mit denen sie sich länger beschäftigen. Die wechseln so hin und her, die sind durchaus auch offen für einzelne politische Themen. Da geht es aber wirklich auch eher so darum, wie ist mein Platz in der Gesellschaft, wie kann ich klarkommen, wie kann ich Arbeit bekommen. Und das heißt, sie erleben ihre Erfolgserlebnisse häufig eben nicht im Bildungsbereich, sondern eher über Sport und bestimmte andere Dinge, die sie machen. Auch hier vielleicht nochmal ein O-Ton.
Also ich möchte Kosmetikerin werden oder türkische Sängerin. Eigentlich sagen voll viele, ich soll Schauspielerin werden. Und ich möchte ein Mercedes-Benz in Weiß oder in Lila.
Schauen wir noch zum Schluss in die prekäre Lebenswelt. Das ist sicherlich auch ein bisschen schwieriger Begriff, wenn man so will. Prekär ist ein bisschen besetzt. Wir meinen damit aber wirklich das Lebensgefühl, was diese Jugendlichen haben und ganz im Wortsinne übertragen, nämlich als unsicher, widerruflich, heikel. Das ist das, wie diese Jugendlichen leben und wo sie sagen, das ist eigentlich das, was mein Leben vor allen Dingen kennzeichnet. Hier gibt es schon häufig früh Brüche in der eigenen Lebensbiografie, Trennungen, schwere Familienverhältnisse, Schulverweise. In diesem Milieu ist auch das stärkste Ausmaß an tatsächlichen Gewalterfahrungen oder das Thema Gewalt im Alltag, sich sicher fühlen im eigenen Kiez oder sonst wo. Also das spielt hier eine ganz große Rolle. Und das sind auch Jugendliche, die von sich sagen, wir haben eigentlich die schwierigsten Startvoraussetzungen. Sie fühlen sich benachteiligt, haben das Gefühl, sie können eben auch mit den entsprechenden Standards nicht mithalten, sind aber so, dass sie sagen, ich will das aber eigentlich und ich lasse mich auch nicht entmutigen und ich muss halt meine Nischen finden, wo ich dann eben klarkomme. Und haben aber generell das Gefühl, Leistung lohnt sich nicht. Also was ich jetzt, sie sind vielleicht skeptisch gegenüber Politik, aber das betrifft auch das gesamte Bildungssystem. Da kann ich ja doch nicht richtig mitkommen. Und deswegen haben sie eben häufig auch eher so unrealistische Zukunftsfantasien. Sie sagen dann eher, wo ich Erfolg haben kann, ist zum Beispiel bei DSDS oder ich werde ein berühmter Schauspieler oder so etwas. Das heißt also, wenn wir hier nach Vorbildern schauen, dann kommt immer wieder Cristiano Ronaldo, Mohammed Ali. Das heißt, Personen, die es irgendwie geschafft haben, die irgendwie aus dem Nichts zu einem Profi wurden, das ist der große Traum hier in diesem Milieu. Das heißt aber auch alles, was eben zum Beispiel mit Politik oder aus ihrer Perspektive hoch aufgehangenen Themen zu tun hat, ist sehr fern. Sie sagen, da möchte ich eigentlich erstmal selber überhaupt wahrgenommen werden. Hier finden wir auch häufig Nationalflaggen oder links ist ich glaube, die kommunistische Partei im Libanon, die albanische Flagge. Das heißt, es ist eine hohe Identifikation, gerade bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund, mit dem eigenen Heimatland und zu diesem Anspruch, Gerechtigkeit kann ich hier häufig nicht finden und Fairness und fühle mich irgendwie auch entsprechend ausgeschlossen. Also es ist sehr, sehr auffällig, dass wir das in dieser Lebenswelt immer wieder finden in den Zimmern. Und hierzu vielleicht auch nochmal eine Aussage, die ich sehr sprechend finde.
Ich bin beim zweite Fußball, danach. Egal ob ich mich verletzt habe, ich spiele trotzdem weiter. Ich kämpfe beim Fußball, sage ich mal, nur.
Also Kämpfermentalität, das zeichnet die fast alle auch aus ein Stück weit.
Ich kümmere mich halt nicht so viel jetzt in Gesellschaft und so, weil die kümmern sich ja jetzt auch nicht so um mich.
ist auch ein sehr typisches Bild eigentlich. Warum soll ich mich dafür interessieren? Für mich interessiert sich ja auch keiner. Deswegen hier eben auch die große Überraschung. Wieso will man mit mir eigentlich über Politik sprechen? Und zum Schluss habe ich noch ein Beispiel, gerade auch aus dieser Lebenswelt, um nochmal diese Spannung zu verdeutlichen, die ich am Anfang schon aufgezeigt habe. Da hat uns jemand im Interview doch die ganze Zeit eigentlich erzählt, für Politik interessiere ich mich nicht, das hat überhaupt nichts mit mir und meinem Leben zu tun. Das war eigentlich so die Zusammenfassung von dem, was er zu dem Thema gesagt hat. Und als wir später zu Interessen und Freizeit kamen, haben wir dann als ein Beispiel, was ihn in der Freizeit beschäftigt, dies hier gehört.
Im heiligen Land Palästina herrscht Krieg, in vielen von uns ist der Schmerz tief, es soll endlich aufhören und Frieden geben, damit die Menschen überall in Frieden leben. Es sterben unschuldige Menschen an beiden Seiten, macht die Augen auf, wollt ihr wirklich weiter leiden? Wenn es nicht so ist, dann hört endlich auf, gebt euch alle die Hand und schwört drauf, dass ihr nicht mehr Krieg führen wollt, denn Bruderschaft ist mehr wert als Gold. Ich sag es nochmal, ob Jude, Moslem oder Christ, bild dir nicht ein, dass du was Besseres bist.
Das haben wir häufiger gehört, dass man uns auch was Nettes gerappt hat. Das fanden wir sehr schön, haben wir alles schön auch gesammelt und mitgeschnitten. Und da kamen dann eben häufig doch sehr, sehr viele politische Themen gerade dort heraus. Und das war für uns eben auch so die Haupterkenntnis, dass da offenbar etwas existiert, was irgendwie gar nicht an die Oberfläche kommt. Deshalb zusammengefasst, ja, Jugendliche distanzieren sich vom Politikbetrieb, teilweise auch vom, was sie nennen, die klassischen Medien von diesem Betrieb, das ist irgendwie mittlerweile fern ihrer Welt. Das heißt aber nicht, dass sie politikfern sind, denn man kann ja den Politikbegriff auch durchaus ein bisschen weiter fassen. Das war eben auch das, was wir mit dem unsichtbaren Politikprogramm bezeichnet haben. Wir haben eben gesehen, dass das Interesse an Ungerechtigkeit in der Gesellschaft sehr ausgeprägt ist, dass sie sich damit beschäftigen wollen, dass sie Interesse haben an Gestaltung von Lebensräumen, als alles das, was das Nahumfeld angeht, was passiert dort, was kann ich dort auch tun oder wie will ich dort leben. Sie suchen sich Sprachrohre, die eigenen Probleme, Sehnsüchte, aber auch Interessen artikulieren können. Das können auch einfach irgendwelche Stars sein, das kann der Fußballtrainer sein, der ist es auch sehr oft vor Ort. Die Bereitschaft und Selbstverpflichtung, sich für andere einzusetzen. Also ich gucke in der Schule, wenn der da irgendwie ein paar aufs Maul kriegt, dann gehe ich da zu dem hin und der sagt das auch dem Lehrer und so weiter. Da setze ich mich ein, das ist unfair. Und eben das persönliche Engagement für eine konkrete Sache im Nahumfeld. Wenn es etwas gibt, wo ich etwas tun kann, wo ich auch handlungsaktiv werden kann, dann ist es etwas, was mich interessiert. Ja, vielen Dank.
Wir sprechen ja gleich noch in der Runde auch drüber. Eine Nachfrage hätte ich, aber Sie betrachten das Thema ja schon seit einigen Jahren. Wenn man dann mit den Jugendlichen so über die Zeit spricht, gibt es Veränderungen? Würden Sie sagen, dass Jugendliche da heute anders auf Politik reagieren als vielleicht bei noch vor ein paar Jahren? Wenn man die miteinander so.
Na, das ist schon etwas, was wir auch vor ein paar Jahren schon beobachtet haben. Es kriegt eine gewisse Dynamik natürlich durch die mediale Entwicklung auch. Also das ist einfach, dass die auch eine Vielzahl von Kanälen wahrnehmen und eben merken, ich kann mich zunehmend in meiner Peer Group aufhalten und füttern lassen mit Informationen.
Und Politik hat quasi als Begriff ein Imageproblem, ne? Weil es quasi eine leere Hülle ist, unter die sich viele nichts vorstellen können, offenbar.
Ja, offenbar. Und dass eben die Themen erstmal getrennt sind. Politische Themen sind von Politik getrennt.
Das ist spannend. Dann, da sprechen wir gleich noch in der Runde drüber. Ja. Erstmal herzlichen Dank für den Vortrag. Und zu dem Thema, was ist eigentlich Politik für junge Menschen und auch was bedeuten Nachrichten, was ist eigentlich Information? Dazu hören wir etwas von Henry Kruse aus der Medienforschung der Mediengruppe RTL Deutschland aus Köln. Bitte schön, die Bühne gehört Ihnen. Das.
Ich habe die als, die habe ich doch der Frau Krieger geschickt und die hat gesagt, alles okay. Kann die nochmal verschicken. Mal.
Ach, das sieht doch schon da besser aus. Ja. Aha, wunderbar.
Home is where the dome is. Nach den kleinen, jetzt kann ich es natürlich auch wieder ausmachen hier, weil ich es nicht mehr verschicken muss. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen beleuchtet aus der Perspektive der Nachrichtenangebote und die Fragestellung eigentlich, wie jung und alt ist das Publikum von Hauptnachrichten im Fernsehen, wie hoch niedrig ist der Anteil von jungen Menschen bei diesen Sendungen, wie hoch ist der Anteil an jungen Menschen, die Hauptnachrichtensendungen über einen Zeitraum von beispielsweise einem Monat erreichen und wie verhält sich dieser Anteil im Vergleich zu ausgewählten Online-Nachrichtenangeboten, wenn man den üblichen Shift, der immer kolportiert wird, dass das Internet, das TV bei den jungen Zielgruppen langsam auffrisst. Und wie sieht halt die Altersstruktur von ausgewählten Online-Nachrichtenangeboten aus? Und im Anschluss, nachdem wir dann diese repräsentativen Daten haben, kommen noch ein paar Auszüge aus qualitativen Studien, die wir gemacht haben. Wenn man sich das mal anschaut, das ist jetzt für Mai 2016, also ein ziemlich durchschnittlicher Monat, durchaus repräsentativ. Und man sieht eigentlich in hellblau die jungen Zielgruppen und wie hoch ihr Anteil an den verschiedenen Hauptnachrichtensendungen im deutschen Fernsehen ist, dann sieht man schon, dass man genau hinschauen muss, weil der Anteil der ist sehr gering. Das ist jetzt auch nichts Neues. Hauptnachrichtensendungen im linearen TV waren nie der Jungbrunnen. Aber was wir über die letzten Jahre gesehen haben, ist, der Trend setzt sich fort, dass die Altersstruktur immer älter wird. Wenn man das Ganze mal prozentuiert, dann sieht man zur Einordnung, die 14- bis 19-Jährigen, also der Erwartungswert an Zuschauer gesamt, beträgt 6,2%. Und hier dann abgetragen tatsächlich, wie viel findet sich dann in den verschiedenen Sendungen, in Rot die deutlich unterdurchschnittlichen. Am Heute-Publikum machen sie gerade mal 0,4% aus. Da sind 75% jenseits der 60. Aber auch so ein vermeintlich jüngerer Sender wie RTL ist älter, als er vielleicht denkt. Das sehe ich an mir selber auch immer. Ich halte mich auch immer für jünger, als ich tatsächlich bin. Wir haben da immerhin 40% von Personen über 60, aber nur gerade mal 1,8% von 14- bis 19-Jährigen. Und selbst der Anteil von älteren Personen bei RTL 2 und Pro7 ist im Vergleich zum Senderschnitt überproportional. Und auch da machen letztendlich die ganz jungen 14- bis 19-Jährige gerade mal 7,5% aus. Jetzt könnte man ja drauf kommen, naja, die sind ja alle ins Internet abgewandert. Wenn man sich da aber mal von ausgewählten Angeboten anschaut, wie hoch ist der Anteil der 14- bis 19-Jährigen an diesen Angeboten wie tagesschau.de oder ntv.de, bild.de. Da kommen wir zwar auf einen Anteil, der liegt höher als im TV, liegt auch leicht über dem Erwartungswert in der Bevölkerung, was den Anteil da anbetrifft. Aber man sieht, weite Teile der Nutzer dieser Online-Angebote sind wesentlich älter. Und auch hier machen sie nur eine Minderheit aus. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wir hatten gerade die Altersstruktur einer durchschnittlichen Sendung im Mai 2016. Wie viel sammelt man so über den Monat ein? Dann sieht man eigentlich auch, dass die Tagesschau immerhin noch innerhalb eines Monats 20,6% aller 14- bis 19-Jährigen erreicht. Umgekehrt könnte man auch sagen, an 80% geht es vorbei. Und auch die anderen Sendungen liegen ungefähr in dieser Größenordnung. Das heißt, wir erreichen weite Teile dieser Altersgruppe mit Nachrichten im linearen TV nicht. Und auch das sieht für die ausgewählten Online-Angebote ähnlich aus. Also noch die höchste Reichweite, das sind jetzt die Unique User im Mai 2016. Da hat die höchste Reichweite und Ausschöpfung noch bild.de und Spiegel Online mit ungefähr einem Drittel. Aber an zwei Dritteln geht auch das vorbei. Also wenn ein Shift junger Menschen hinsichtlich Informationsaufnahme vom TV zu Online stattgefunden hat, dann offenbar zu anderen Newsangeboten als den hier aufgeführten. Und das haben wir dann letztendlich in einer qualitativen Studie
jetzt nicht für die Jugendlichen, sondern wir haben uns, da wir ohnehin nicht repräsentativ sein konnten, haben uns auf die konzentriert, die wir potenziell auch erreichen können, nämlich die eine gewisse Privat-TV-Affinität haben, also regelmäßig in unseren Programmen zu finden sind, aber dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eigentlich um unsere Informationsangebote einen Bogen machen und haben uns mit denen länger unterhalten und mit denen unter anderem die Fragestellung erörtert, welchen Nachrichtenbegriff haben eigentlich diese Personen, wie erfolgt auch deren interessengeleitete Informationsbeschaffung, welche Bedeutung haben Nachrichten im TV für sie, für diese Zielgruppe und was können wir eventuell machen oder was können wir mit den Nachrichten machen, um es für diese Altersgruppe und für diese Zielgruppe der Privat-TV-Affinen attraktiver zu machen. Und wenn man allgemein anfängt über den Nachrichtenbegriff, dann kommt schon ziemlich schnell raus, dass harte Nachrichten im Erleben der Teens überwiegend was für ältere Leute sind, also gerade für Eltern. Wir erleben jetzt seit ein paar Jahren auch mit dem Aufkommen auch von sozialen Medien, erleben wir Distinktionsprozesse zwischen der jungen Generation und der Elterngeneration, die auch sehr stark über eine unterschiedliche Mediennutzung stattfindet. Und das ist halt klassisch Elternmedium, Elternfernsehen, wovon man sich dann auch abgrenzt. Alles, was in der Tagesschau kommt, das ist dann eher was für meine Eltern. Da kommt dann auch schnell so ein Zitat wie, solche Nachrichten machen mir einfach keinen Spaß. Gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Zusammenhänge stehen für Langeweile und interessieren viele Teens eher nicht. Die Erwartung an solche klassischen News-Themenfelder schreckt Jugendliche eher ab. Und da kommen dann auch dann die gerade gefallenen Schlagworte Wirtschaft und Politik. Das ist nicht so meins, da gibt es Spannenderes. Was da in Berlin so im Parlament passiert, das interessiert mich nicht. Das macht mir keinen Spaß. Also Jugendliche operieren mit einem eigenen News- und Neuigkeitenbegriff und der mit dem tradierten News-Konnotat älterer Leute kaum etwas gemein hat. Das heißt nicht, dass die nicht interessiert sind an aktuellen Dingen, aber halt an anderen Themen. Und die dann auch eher den persönlichen Vorlieben entsprechen. Da geht es um Filme, was Interessantes, Musik, Promis, Sport, all diese Sachen, die durchaus weicher sind. Hinzu kommt natürlich, dass die ziemlich nativ mit den neuen Medien umgehen und überhaupt gar nicht diesen Bezug zum linearen TV haben, den Leute meiner Altersklasse oder noch ältere Leute haben. Für die hat TV überhaupt gar nicht diese Strahlkraft in der medialen Sozialisation und auch gar nicht diesen Glanz. Und insofern ist diese jederzeitige und individualisierte Verfügbarkeit von Informationen und Neuigkeiten für Jugendliche eine Selbstverständlichkeit. Und das kann halt ein TV-News-Format on air kaum bedienen. Dementsprechend überrascht es auch nicht, dass das Smartphone eigentlich für diese Altersgruppe die elementarste Bedeutung hat. Das sehen wir auch immer an anderen Fragen, wenn man sagt, stell dir vor, du könntest nur noch ein Gerät besitzen und dann die verschiedenen medialen Geräte aufführt, dann ist es hier in dieser Altersgruppe mit großem Abstand das Smartphone, was sie behalten würden. Und während man mir damals noch, wenn ich nicht ganz brav war, mit Fernsehverbot drohen konnte, erfolgreich, dann muss man denen wahrscheinlich damit drohen, entweder das WLAN auszuschalten oder das Smartphone wegzunehmen. Festgelegte News-Sendeplätze im TV, das betrifft nicht nur News, sondern das betrifft alle Sendeplätze im TV, die denken und leben einfach nicht mehr linear. Also diese, was für uns eine Normalität ist, der Hauptabend beginnt um 20.15 Uhr, das gilt für die nicht mehr. Man weiß ziemlich genau, mit den Möglichkeiten umzugehen und holt sich die Sachen dann, wann man sie braucht und wann man sie sehen will. Aber selbst wenn man nonlinear klassische TV-Nachrichten abrufen könnte, entwickelt das auch keine besondere Attraktivität, weil sie halt thematisch als zu langweilig gelten. Interessante Neuigkeiten besorgt man sich über eine Vielzahl von Online-Kanälen, da ist man sehr firm. Und Facebook, YouTube, Google und das wird dann noch ergänzt über Apps für spezielle Interessen. Und eine ganz zentrale Bedeutung hat dabei halt auch Facebook. also für die interessengeleitete aktuelle Information, ist es von zentraler Bedeutung, weil spezielle Themenseiten geliked werden und dann unter den Neuigkeiten erscheinen. Das ist auch so, das sehen wir dann auf der nächsten Folie auch, dass wir ganz häufig hören, naja, in dem Moment, wenn irgendwas auf der Welt passiert, dann wird schon einer aus meinem Freundeskreis in Facebook darüber was posten. Insofern besteht gar nicht die Gefahr, dass ich irgendwas verpasse. Und letztendlich haben auch Sie mitbekommen, naja, man kann natürlich auch irgendwelchen Seiten folgen und liken und bekommt dann, da kann man sich dann auch vorstellen, in welcher Tiefe das dann abgeht, die entsprechenden Informationen, die dann suggerieren, man ist auf dem Laufenden drauf. Das ist das, was ich sagte, dieses Gefühl, naja, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, irgendeiner von meinen Freunden wird schon posten, insofern habe ich überhaupt gar keine Angst, nicht mitzukommen. Aber die große Weltpolitik ist in der Regel damit nicht gemeint. TV-Nachrichten werden eher nicht unregelmäßig oder zufällig nebenbei geschaut. Das hören wir auch von vielen in dieser Altersklasse. Es ist nicht so, dass die gar nicht mehr fernsehen. Also diese mehr, wir haben zwar rückläufige Nettoreichweiten, es sind tatsächlich, gibt es Teile dieser Altersgruppe, die ganz aus dem TV rausgehen.